Wir sind wieder da, der Alex ist im Urlaub und ich habe tollen Ersatz. Lisa Marie Erb ist hier, CCO bei der Private Wings.
Hallo.
Hallo Lisa, schön, dass du da bist. Ich freue mich ganz doll, ein Gast in unserem Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Lisa, wir sprechen nachher noch ganz viel über Private Wings. Wir sprechen nachher dann auch über die aktuellen Themen in der Luftverkehrswirtschaft. Ne? Die wunderbare Welt der Luftverkehrswirtschaft, wie wir hier mal sagen. Und jetzt kommt aber erstmal das Intro.
Gedankenflüge. Der Luftfahrt-Podcast von Airliners.de.
Ja, Lisa, nochmal toll, dass du da bist. Also Alex ist im Urlaub, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich sitze heute nicht mit Alex hier, sondern mit Lisa Marie Erb. Und Lisa, du bist Vertriebschefin von Private Wings. Private Wings ist eine deutsche Fluggesellschaft mit Sitz hier in Berlin. Ja, wir nehmen ja hier in Berlin auf. Ist eine Airline, die in der Branche natürlich jeder kennt, aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal ein bisschen dazu sagen, was ihr eigentlich macht, denn wirklich jeder, der jetzt hier zuhört, wird wahrscheinlich Private Wings noch nicht gehört haben.
Definitiv, also das erlebe ich auch immer, dass Private Wings selbst in der Branche nicht jedem Begriff ist. Manche haben das schon so ein bisschen gehört aus dem Fußball, weil wir darüber dann doch das eine oder andere Mal in der Presse vertreten sind.
Jetzt ist Alex nicht hier und ich muss mich trotzdem über Fußball unterhalten. Ja, ich merke schon.
Das tut mir leid, aber mit dem Job wird man dann auch irgendwann Fußball, aber nicht nur Fußball, auch Handball, Eishockey gehört schon noch dazu. Wir wollen ja den Sportbereich ein bisschen ganzheitlicher abdecken.
Ja, aber erzähl mal, was macht ihr denn mit Fußballvereinen, Handballvereinen und so weiter?
Also das ist eins unserer drei Geschäftsfelder, die wir aktuell bedienen. Also wir fliegen sehr, sehr viele Sportvereine, um das mal wieder größer zu ziehen. Sowohl was die normalen Ligaspiele angeht, als auch Champions League, Europa League, alles, was jetzt so eine DO 328 schafft. Gerade für die innerdeutschen oder sage ich jetzt mal mitteleuropäischen Strecken sind wir tatsächlich sehr, sehr viel unterwegs, haben da sehr tolle Vereine, mit denen wir arbeiten können, für die wir arbeiten dürfen und vor allen Dingen natürlich fliegen dürfen.
Ja.
Das haben wir jetzt seit Corona sukzessive ausgebaut. Und ist natürlich ein super spannendes Feld für uns.
Ja, also ich mache jetzt mal einen Alex und frage mal, wen fliegt der denn da?
Gut, es gibt da so eine sehr interessante Seite im Internet, wo sich, ich will jetzt nicht Nerds sagen, aber schon ziemliche Insider gefühlt austauschen, wer wann, wo, wie hinfliegt. Ich selber darf das natürlich nicht sagen. Ich denke aber, das bekommt man aus der Presse schon mit. Welche Vereine wieder fliegen, das ist tatsächlich sowohl Vereine aus der ersten, zweiten, aber auch dritten Fußball-Bundesliga. Da gibt es ja tatsächlich Vereine auch im Norden Deutschlands, die sehr, sehr weiter Anfahrwege haben. Und genauso ist das beim Handball oder Eishockey. Eishockey ist super spannend, wenn es bei denen in die Playoff-Phase geht, dann haben die, ne, wenn man Best of Seven spielt, dann wird so lange gespielt, bis halt eine Mannschaft ganz klar gewonnen hat.
Okay.
Und da kann es wirklich so sein, dass man abends um 23 Uhr den Anruf bekommt, wir wissen jetzt, wo wir morgen hin müssen. Wir würden dann morgen übrigens da und da hin.
Okay, ist das ist dann also quasi spannend. Dein Job. Ja, das irgendwie, ich sag mal, zu koordinieren und dann ja auch möglich zu machen.
Ja genau, das ist unser Job vor allen Dingen erstmal. Also alleine kann man das ja auf jeden Fall nicht machen. Genau, aber das machen wir dann. Das ist es dann halt für die Teammanager, eine Lösung parat zu haben und nicht, eine Flexibilität, stehen zu lassen und aber auch eine Flexibilität zu haben.
Ich muss ja nochmal nachfragen, die Teammanager sitzen auch bei euch? Also das sind sozusagen Leute bei euch?
Das sind die Teammanager vom Team.
Vom Kunden quasi sozusagen.
Genau.
Du hast jetzt schon gesagt, die Dornier 328, ne, was die so kann und so. Also das ist ja schon sehr spannend. Ihr seid eine Fluggesellschaft, die, also hier in Berlin quasi den Sitz hat, aber die
Schönefeld. Flugzeug,
genau, in Schönefeld, ja, okay.
Naja,
Berlin-Brandenburg, ja.
Also wir sitzen in Brandenburg,
ja,
ne?
Genau.
Ja, aber wenn wir jetzt darauf gucken, welcher IHK zum Beispiel ist für uns zuständig, dann ist das die IHK Cottbus, nicht die IHK Berlin.
Ja, also so von Geschäftsführer zu Geschäftsführer kann man ja mal drüber reden. Aber meine Steuerberatung hat auch schon gesagt, wegen dem Hebesatz sollte ich eventuell auch mal drüber nachdenken, nach Brandenburg zu ziehen.
Ja,
mit Airliners.de.
In Schönefeld
also,
anders.
Okay, also falls ihr da nochmal dann was frei habt, dann sagt Bescheid. Ne? Dann ziehen wir vielleicht um.
Ja, mal gucken. Eigentlich sollte das Gebäude, wo wir gerade drin sitzen, auch abgerissen werden mit dem Umbau, Neubau des Berliner Flughafens Schönefelder Flughafen.
Wo sitzt ihr denn genau?
Wir sitzen direkt gegenüber vom GAT.
Vom GAT, okay.
Ja, genau.
General Aviation Terminal.
Genau.
Ach so, und das ist sozusagen dann aber doch stehen geblieben, ne?
Also das neben ist doch
der Luftfracht quasi, genau. Und zwischen dem Burger King und dem
Ja, Herrn genau, Lama. Genau. Ja, ja. Hinter der Luftfracht, das war, also ist es ein zweistöckiges Gebäude, es sollte mal abgerissen werden, dann hieß es, wird verschoben, so wie die Eröffnung des Flughafens verschoben wurde.
Ja.
Und, jetzt aktuell gibt es keine neuen Pläne und so lange bleiben wir da drin.
Schönes Midfield, ne, wenn man so möchte. Und genau. Jetzt bin ich aber total abgestorben bei dem, was ich eigentlich sagen wollte, denn also so häufig sieht man eure Dornier ist ja hier gar nicht in Berlin.
Das
Wie
stimmt.
kommt das?
Das kommt daher, dass wir kein Flugzeug in Berlin stationiert haben.
Ja, wo stehen die denn?
Die stehen verteilt tatsächlich. Also wir haben Stand heute, haben wir ein Flugzeug in Mannheim stehen, eins in Braunschweig, eins in Prag, zwei in Stuttgart, eins in Altenrhein.
Wow.
Jetzt muss ich mal durchzählen und der Rest in Ingolstadt.
Genau, wie viel müssen es sein, wenn es fertig ist?
Zehn.
Zehn
müssen es sein, genau.
Genau. Und alles Dornier 328?
Nein, wir haben eine Beach 1900.
Mhm.
Genau, mit 18 Sitzplätzen.
Okay.
Achso,
dann ist
der
aber
Ausreißer.
Eine Dornier gerade noch in der Wartung oder sowas, ne?
Genau,
weil ich glaube, ihr habt 11, ne?
Nee, wir haben 10. Wir
also
haben
11 Flugzeuge, aber dann sind es 10 Dorniers.
Ne? Nee, wir haben tatsächlich, wir hatten mal 11. Ah. Wir haben den Dojet, den wir hatten.
Stimmt, die sind ja raus, ne?
Ja, genau, den haben wir, da hatten wir mal 2. Einen hatten wir schon stillgelegt und einen haben wir verkauft.
Okay.
Genau. Also wir haben jetzt tatsächlich 10 Flugzeuge.
Genau, okay. Und das ist ein Flugzeug, was bei euch wie bestuhlt ist?
32 Sitzplätze.
Ja. Also jetzt schon, ich sag mal, ganz normal wie eine Airline, ne?
Ja, genau. Also wir haben jetzt keine fancy Business-Class-Sitze, sondern wir haben ganz normale Eco-Sitze.
Ja.
Das ist, wenn größere Sportler aus gewissen Sportarten da einsteigen, schon teilweise lustig, weil es ja dann doch viel Menschen auf relativ wenig Raum sind.
Naja, ich meine, wenn man jetzt so hört, ne, ich sag mal, Executive Charter oder wie man euch auch irgendwie ne, vielleicht auch benennen möchte, so als Private Wings und so, da denken ja viele immer so an Champagnerfliegerei, ne, an irgendwie hier fliegen die Reichen und Schönen der Republik irgendwie luxusmäßig irgendwie durch die Landen. Das ist eigentlich bei euch dann an Bord ja eher nicht so, ne? Das ist eher zweckmäßig. Also ihr macht es wahrscheinlich schon schön, ne? Aber das ist jetzt, ich sag mal, für alle, die jetzt an Privatjet denken, dann ja eher eine normale Airline-Erfahrung. Ne?
Ja, das ist es. Unser Name ist da so ein bisschen misleading. Ne? Wir heißen zwar Private Wings, aber wir sind halt nicht eine Business-Airline. Das sind wir einfach nicht. Genau, wir haben normale Eco-Sitzplätze, auch durchgängig gleich bestuhlt.
Ja.
Und natürlich kann man das dann über den Service noch schön machen. Aber prinzipiell, wir machen es ja so, wie der Kunde das wünscht.
Ja.
Und wenn der Kunde natürlich eher wünscht, aufs Budget zu gucken, dann gibt es halt logischerweise kein Champagner. Und ehrlicherweise gibt es bei uns an Bord sehr selten Champagner.
Ja, naja, für Sportvereine vielleicht sowieso nicht das Richtige. Außer man hat die Playoffs gewonnen, ne?
Ja, aber auch dann ist, glaube ich, eher so
ein
kühles
Bier. Die sind alle viel
Bier.
Zu professionell. Ne? So, gar nicht, wie man sich das immer so vorstellt, oder?
Naja, so am Ende der Saison kann es dann schon mal vorkommen, dass es eher ein kühles Bier gibt. Vielleicht sogar lieber ein alkoholfreies, aber ja, das ist eher bei uns der Fall. Da geht es von A nach B kommen und zwar schnell an die Destination kommen. Also, dass man jetzt halt nicht nach Hamburg fliegt, wenn man nach Kiel will, sondern halt wirklich ans Ziel kommt.
Ja, das ist ja auch der große Vorteil wahrscheinlich, wenn man euch dann eben dann mietet sozusagen, um ja schnell ans Ziel zu kommen. Ne? Das ist es sozusagen. Das ist ja ein Thema, was in Deutschland immer schwieriger wird, ne? Weil halt immer weniger dieser regionalen Flugverkehr dann eben auch stattfinden, einfach weil es die Airlines entweder nicht mehr gibt oder eben die Strecken eingestellt wurden und so weiter. Und ich glaube, bevor wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen mehr über Private Wings reden, lass uns mal jetzt irgendwie auf die Woche gucken, was so passiert ist. Es ist schon so, dass die Lufthansa immer mehr innerdeutsche Strecken streicht. Ne? Also wir hatten das jetzt gerade mit Paderborn zum Beispiel. Ne? Da war dann, ich sag mal, vor Ort die Not so groß, die wollten unbedingt, also und ich meine jetzt nicht den Flughafen, sondern also die Wirtschaft rundherum, die brauchte unbedingt irgendein Hub-Anbindung, ne? Also damit die irgendwie in die Welt kommen.
Ja. Ja?
da haben die eine eigene Airline quasi gegründet. Also virtuelle Airlines, fliegt jetzt die DAT, ne, für diese SkyHub hat, ne, heißt das, die fliegen halt nach München.
Ja.
Ja, weiß nicht, zweimal am Tag oder so.
Ja, ich glaube sogar länger, dreimal.
Dreimal. Und damit die da halt alle Zubringerwellen bekommen. Und haben sogar ein Interlining abgeschlossen mit der Lufthansa und machen jetzt da ihre eigene virtuelle Fluggesellschaft. Die dänische DAT fliegt das. Ist das was, was vielleicht für Private Wings auch interessant sein könnte?
Also ich finde das super spannend und super interessant, welche unterschiedlichen Modelle sich da auch gerade bilden, so in diesem regionalen Bereich. Der Flughafen Linz, die haben ja das gleiche Problem. Ne? Da sind ja jetzt auch die
Lufthansa
Strecke,
hat auch gesagt, stellen sie ein. Ne?
Genau, die Strecke nach Frankfurt und die Strecke nach München ist ja genauso. Also das ist ja jetzt kein neues Phänomen. Das kommt immer mal wieder auf, wenn halt die eine oder andere Airline die Strecke einstellt. In Paderborn ist es natürlich super spannend, weil sich da jetzt, ich glaube, es sind mittlerweile 60 Gesellschafter dieser virtuellen Airline zusammengeschlossen haben. Und ja, da die Wirtschaft wirklich was selber auf die Beine gestellt hat. Also finde ich super, super spannend auch, weil das halt immer so dieses Problem ist, wenn eine Strecke wegfällt, die Wirtschaft hat irgendwo das Problem, der Flughafen hat irgendwie das Problem. Aber irgendjemand muss ja dann ins Risiko gehen und muss aber dann halt auch sagen, okay, wir setzen jetzt die Strecke auf. Wenn das jetzt keine Airline übernehmen will, dieses Risiko, weil sie nicht sehen, dass die Nachfrage da ist oder welche Gründe auch immer. Und das dann aber von der anderen Seite, nämlich von der eigentlich Passagierseite herkommt. Ne? Das sind ja eigentlich Passagiere. Also sie sorgen ja nur dafür, dass sie selber als Passagier noch reisen können. Dann ist das super spannend und für uns auch was wir angucken. Wir haben bis jetzt noch nie selber Linienflüge gemacht. Wir sind ja 2023 für die Lübeck Air geflogen. Da sind wir das erste Mal so, sage ich mal, im Linienbereich geflogen, auch wenn das die Lübeck Air gemacht hat. Wir fliegen ja jetzt gerade für die Mannheim City Air.
Genau.
Ab Mannheim und touristische Flüge ab Altenrhein. Und das sind natürlich super spannende Sachen, wie man das aufsetzen kann. Das sind ja immer noch, also im Bereich jetzt Paderborn, das ist ja eine virtuelle Fluggesellschaft. Ne? Das wird manchmal in den Medien ein bisschen gleichgesetzt. Da entsteht eine neue Airline. Nein, das ist eine virtuelle Fluggesellschaft.
Die haben, also müssen wir vielleicht ein bisschen erklären, die haben halt kein eigenes AOC.
Genau,
also
die haben kein AOC.
Ne? Genau, also keine Betreiberlizenz.
Und
die
kein Flugzeug.
Die haben auch kein Flugzeug. Ne? Die suchen sich dann sozusagen eine Airline, die das alles hat. Und das sei zum Beispiel dann ja auch ihr. Ne? Und jetzt bei der City Airline, ne, in Mannheim, da ist das dann eben so, dass ihr dann, ne, das, also die Mannheim City Airline, die verkauft das, ne, die Tickets, ne, vielleicht auch noch mit anderen Partnern, aber die machen halt Marketing. So, und die haben euch im Wesentlichen dann gechartert. Ne? Also eigentlich ist das ein Charter, wenn man so
das
möchte.
Das ist ein Charter, ne? Genau.
Und so 100% Charter, die nehmen alle Sitze, dann wird das irgendwie verkauft und hoffentlich kommen viele Leute und ihr fliegt das. Ne? Aber ihr habt eben kein Risiko als Airline.
Gut, wie es jetzt in Paderborn ist, weiß ich jetzt nicht. Ja. Wer, ne, dann ist ja auch die Frage, erstens, wer hat das Risiko? Wird das jetzt bei den 60 Gesellschaftern, wird das gesplittet? Wer gibt wie viel Geld? Was passiert, wenn das Geld weg ist? Wird dann nachgeschossen? Das ist ja immer nochmal die Frage. Super spannender Bereich.
Ja.
Naja, und auch, also wer verkauft die Tickets dann? Ne?
Naja, klar. Ja. Ja. Also es ist schon spannend, ne, was sich da jetzt so entwickelt. So, und jetzt hat ja heute Lufthansa gesagt, also sie könnte sich vorstellen, dass da noch viel mehr gestrichen wird.
Ja.
Also die haben ja nur schon gestrichen und jetzt hat also Jens Ritter, ne, Lufthansa-Chef, in einem Interview gesagt, und ich lese jetzt mal vor, also wegen der hohen Standortkosten und so weiter, können Sie sich vorstellen, die Zubringer nach Bremen, Dresden, Köln, Leipzig, Münster, Nürnberg und Stuttgart einzustellen, ja, demnächst. Es sei denn, die Bundesregierung würde irgendwas machen, dass Fliegen hier irgendwie billiger wird, und dann hat er noch dahinterher geschossen, das sei jetzt auch irgendwie nur so ein Teil der Liste. Ne? Also schon eine heftige Ansage, ne?
Wenn es nur ein Teil der Liste ist, dann was soll noch kommen? München, Frankfurt, oder?
Ja, ich weiß auch gar nicht. Ich habe noch gar nicht gecheckt, was alles fehlt. Aber ich frage mich dann immer, wo fängt es dann an, dass man sich irgendwie ins eigene Fleisch schneidet? Weil irgendwie, ich meine, müssen die Leute ja dann auch irgendwie nach Frankfurt oder München kommen, ne? Um irgendwie in Lufthansa-Flugzeuge einzusteigen. Ja. Es sei denn natürlich, sie fliegen irgendwie nach Wien oder sagen wir nach Brüssel oder nach nach Zürich oder so, dass sie, oder nach Rom, ne, damit sie dann im Lufthansa-Konzern dann noch weiter umsteigen können. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass, also wenn jetzt hier zumindest die Hälfte davon irgendwie wirklich umgesetzt werden würde, dass das natürlich einen größeren Impuls dann am Markt gibt, eben für Airlines wie euch.
Ja, glaube ich auch. Merken wir ja auch, wenn wir mit unterschiedlichen Playern im Markt sprechen. Mhm. Also klar kommt dann natürlich ein Flughafen, wenn jetzt in Leipzig, Dresden verschiedene, ich sage jetzt mal nicht regionalere Flughäfen, kommen dann schon auf uns zu, weil sie an sich ihren Markt, ihren Bereich am besten kennen und auch wissen, welche Nachfrage es da gibt. Auf der anderen Seite hat die Lufthansa ja Gründe, warum sie diese Strecken nicht mehr betreiben. Also es ist uns ein bisschen schwierig, wenn wir jetzt natürlich uns eine gewisse Strecke angucken, sagen wir mal jetzt die Strecke Mannheim-Sylt,
ja.
Und es gibt die Strecke Frankfurt-Sylt,
ja.
Dann ist die Frage, als Passagier, wo gehe ich, auf welche Strecke nutze ich?
Naja, es muss halt irgendeine Art von Nachfrage geben. Ne?
Ja, genau,
und es muss Nachfrage geben. Ich sag mal, in eurem Fall gibt es dann auch irgendeinen, der die Nachfrage quasi dann am Markt vertreiben kann und dann ist ja für euch eigentlich nur gut. Ne?
Genau, wenn jetzt Lufthansa-Konzern sagt, okay, wir fliegen jetzt nicht, dann ist das natürlich wieder eine Nachfrage da.
Mhm. Naja, das ist ja ohnehin gerade das Ding. Ne? Also auch die deutschen Flughäfen haben die Woche jetzt gerade die Augustzahlen auch präsentiert und also eigentlich gibt es überall Wachstum, bis auf eben im innerdeutschen Verkehr. Wir sind halt im innerdeutschen Verkehr, sind wir jetzt bei 52% Recovery nach Corona, ne? Also da fehlt halt die Hälfte.
Genau, und jetzt ist ja spannend, wollen die Leute nicht mehr reisen? Müssen sie nicht mehr reisen, weil sie mehr Homeoffice machen und mehr Teams-Meetings oder Skype-Meetings oder was auch immer was? Mhm. Oder gibt es die Nachfrage teilweise nicht mehr, weil es das Angebot nicht mehr gibt?
Genau, das ist die große Frage. Na? Und also ich bin der festen Überzeugung, dass es die Nachfrage schon noch gibt, aber dass die Leute dann halt jetzt Auto fahren oder sich halt wirklich in die Bahn ersetzen.
Ja, stellen ist auch gar nicht so schlecht.
Stellen wollte ich sagen.
Ich stehe auch ab und zu in der Bahn, weil es keine Sitzplätze mehr gibt.
Also ich fahre ja sehr viel Auto, ne? Also das ist wirklich, nach Corona habe ich das Auto wieder entdeckt für mich. Ne?
Echt, ja?
Ja, dauert zwar ewig, aber man kann halt dann telefonieren und so.
So nutze ich halt gerne die Bahn, weil ich dabei gut arbeiten kann.
Ja. Ja, ich kann das leider nicht da so sitzen und wenn das da so an mir vorbei ist, also kriege ich Kopfschmerzen. Aber das ist jetzt so ein Problem von mir. Mhm. Ne? Das ist jetzt nichts, was irgendwie allgemeingültig sein würde. Ich finde natürlich die Perspektive jetzt einer Vertriebschefin, einer Charter-Airline, super interessant dazu. Und ich habe auch ja ein Interview geführt mit dem Peter Gatz, das ist der CEO von Private Wings, also dein CEO.
Mhm.
Und darf ich sagen, was er gesagt hat, als ich gefragt habe, ob er sich nicht vorstellen könnte, auch als Private Wings jetzt anzufangen, selbst innerdeutsche Strecken aufzulegen.
Also da ich seine Meinung dazu kenne, kann ich es mir vorstellen, aber sag mal ruhig.
Er wird sich lieber die Hand abhacken.
Ja, das ist drastisch ausgedrückt, ja. Aber er ist bekannt für offene, ehrliche Worte.
Ja, zeigt doch die Situation eigentlich ganz deutlich, ne, was eigentlich die Airlines denken darüber.
Ja, natürlich. Ich meine, nehmen wir uns jetzt raus, eine Strecke wirtschaftlicher betreiben zu können als die Lufthansa.
Mhm.
Also das ist schon ein Standpunkt. Klar, wir haben bis jetzt nicht dieses Risiko gewagt, eine Strecke auf eigenes Risiko aufzusetzen. Und zum jetzigen Zeitpunkt würde ich das auch nicht machen.
Mhm. Was müsste sich denn ändern? Gibt es da, also der BDL, ne, der große Dachverband der Großairlines, ne, und der, wo auch die Flughäfen dabei sind, so, die sagen, es müsste so pro Strecke um 10 Euro günstiger werden.
Mhm.
Ne, dass sich das irgendwie alles wieder lohnt. Und wie das irgendwie dann zusammenkommt, also ob man jetzt irgendwas an der Luftverkehrssteuer irgendwie schraubt oder ob es eben um die Security geht oder ob Flugsicherungen irgendwie günstiger werden könnte, ist eigentlich egal, aber es müssen halt mindestens 10 Euro pro Strecke müsste es günstiger sein. Ist das ein Thema, wo die Kunden sich dann fragen, warum ist das so teuer, allein hier an Steuern und Gebühren, wenn ihr sozusagen ein Angebot macht? Beschreibt ihr das einzeln ins Angebot eigentlich rein oder wie ist das?
Also ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil wir ja, wenn wir Angebote schreiben, gehen wir ja in den Charterbereich.
Ja.
Ne? Und dann chartert man ein Flugzeug.
Ja, aber die müssen doch bestimmt auch die Luftverkehrssteuer bezahlen.
Natürlich, ne? Ja, natürlich, genau. Und das schreiben wir, das weisen wir natürlich aus, ne? Luftverkehrssteuer, 1553 sind es, glaube ich, gerade, wenn ich richtig im Kopf habe, oder?
Ist ja gerade erhöht worden. Ich habe sie auch irgendwo zu stehen, ist aber egal. Ist ungefähr 15 Euro, also genau. Pro Strecke innerdeutsch, ne?
Genau,
ja.
Genau, für alle abfliegenden Passagiere. Das ist, glaube ich, jetzt, also aus meiner Perspektive, für mich ist es sehr schwierig zu sagen, weil ich da zu wenig im Linienflugverkehr bin und mehr auf der Charterseite bin. Mhm. Also für mich ist es eher relevant, diese Gesamtkostenseite zu haben, als jetzt zu überlegen, wie muss der Ticketpreis aussehen. Weil für mich ist jetzt erstmal wichtig, in dem reinen Charterbereich, wie sieht das gesamte Flugzeug verchartert aus mit Handlings, Landings, Noise Charges etc., was da alles dazukommt. Und mit Corona sind ja flughafenseitig so ein paar interessante Gebühren noch aus dem Boden gestampft worden teilweise. Und entsprechend ist das jetzt für mich schwierig zu sagen, was muss sich tatsächlich ändern, damit eine kleinere Fluggesellschaft wie wir tatsächlich auf eigenes Risiko. Boah, also ohne Partner würde das sowieso nicht gehen.
Ja, okay. Ist ein bisschen weit weg für euch. Einfach, für uns ist es zu weit weg. Ich sag mal, wenn jetzt ein Bundesliga-Verein kommt, oder ihr macht ja auch zum Beispiel was für Audi oder sowas, diese Werkshuttle oder sowas, ne? Da ist es wahrscheinlich, da geht es in erster Linie eben um Zeitersparnis, um schnelles von A nach B kommen. Mhm. Da ist jetzt die Luftverkehrsabgabe eher weniger. Oder die Verkehrssteuer eher weniger das Problem. Ne?
Und es ist halt auch wirklich, ne, also wir haben halt unsere Nische in diesem Bereich.
Ja.
Es gibt genug Fluggesellschaften mit größeren Fluggeräten, die dann deutlich günstigere Sitzplatzpreise anbieten können als wir. Deswegen wüsste ich jetzt nicht, wie wir mit unserem kleineren Fluggerät in diesem Bereich eintreten sollten. Mhm. Also das geht auf so ganz speziellen Strecken mit so ganz speziellen Airports, wie zum Beispiel Elba, was wir jetzt anfliegen. Wo du vielleicht auch nicht mit größerem Flugzeug hinfliegen kannst, deswegen können es wir halt. Aber das ist ja jetzt auch nichts, was jetzt irgendjemand macht mit dem Denken, okay, das ist jetzt die größte Gewinnerzielungsabsicht, die ich hier habe.
Okay. Naja, spannend. Also ganz neue Möglichkeiten, die sich da euch bieten, aber eben auch so anders, dass man eben auch wirklich dreimal drüber nachdenken muss, bevor man da anfängt.
Genau.
Und auch in der Richtung zu unternehmen. Ne?
Genau, und auch mit wem macht man es, wie macht man es, wie kann man sich zusammen mit Reiseveranstaltern, Flughäfen, Flugplätzen aufstellen, um sowas auf die Beine zu stellen. Und das, finde ich, hat man in Paderborn schon echt gut gemacht. Da bin ich sehr gespannt, was noch so kommt. Ne? Also im Flughafen Friedrichshafen rumort es ja auch ab und zu mal. Mal sehen, was in Linz passiert.
Ja. Also die Airports können dann gerne bei euch anrufen.
Naja, wir schon, dass die Airports bei uns anrufen. Das Problem ist immer nur, das bringt ja nicht so viel, weil auch die Airports wollen ja nicht ins Risiko gehen.
Na klar, aber falls sich da jemand findet, ne, der sozusagen vor Ort, ähnlich wie in Paderborn, das hinbekommt, dass man so ein Flugzeug ab und zu mal chartert,
klar. Dann
warum nicht?
Ja, klar, logisch.
Okay. Klar. Und ihr hättet auch noch Kapazitäten, ja?
Ja, also ich sag niemals nie.
Okay.
Das ist total lustig, weil natürlich gibt es bei uns große Peakzeiten. Und es gibt aber auch Zeiten, wo wir vielleicht mal gar kein Flugzeug in der Luft haben. Und dann gibt es Zeiten, wo vielleicht alle 10 Flieger gleichzeitig in der Luft sind.
Okay.
Wir haben halt nicht so eine hohe Anzahl an Flügen, wie das jetzt eine Lufthansa hat. Ne?
Klar. Und ist einfach auch mal so und mal so.
Genau. Genau.
Okay. Hast du eigentlich persönlich öfter mal auch Berührungspunkte mit so klassischen Buchungsplattformen?
Nein.
Nein.
Okay. Relativ einfach geantwortet.
Ja. Okay, ihr müsst also nicht irgendwie eure Flugplanung oder sowas auf irgendwelche Uraltsysteme.
Nein.
Auf irgendwelche Uraltsysteme zurückgreifen, die dann auch häufiger mal Ziel von Hackerangriffen sind.
Ach so, darauf spielst du an. Du wolltest eine Überleitung machen.
Ich habe versucht, eine Überleitung zu machen.
Sag's, hat aber
überhaupt
doch gleich
nicht geklappt. Ne?
dann hätte ich da noch ein bisschen mehr mitgespielt. Okay.
Naja, es ist schon faszinierend, was da jetzt gerade passiert ist. Ne? Also das war ja angeblich irgendwie so ein Ransomware-Angriff. Also sprich, da will wahrscheinlich irgendwie jemand Geld haben dafür, dass er da wieder irgendwas released. Und also unser Andreas hat ein bisschen, das ist unser IT-Spezi hier in der Redaktion, hat ein bisschen hinterher recherchiert. Und also das war wohl so ein Airing-System, was da betroffen wurde, was irgendwie ein Server, ein Oracle Glassfish-Server benutzt hat,
okay,
mit einer Firmware von 2012.
Oh, ja, okay.
Und also Rockwell Collins oder Collins, ne, Collins Aerospace heißen sie ja mittlerweile, muss das jetzt so ein bisschen ausbaden, weil die haben nämlich ein Jahr später, ne, als dieser Server aufgesetzt wurde, nämlich 2013, haben die damals noch als Rockwell Collins diese Airing übernommen.
Oh, okay.
Ne, und haben wahrscheinlich da seitdem nicht wieder raufgeguckt. Das ist schon krass.
Ja, das kommt mir jetzt nicht so unbekannt vor.
Also die Luftfahrt ist ja durchaus berühmt-berüchtigt dafür, dass sie eben, ich sag mal, im Wesentlichen das Internet erfunden hat, bevor es das Internet noch nicht gab, um nämlich einfach zu gucken, ist da noch ein Sitzplatz frei, ne, auf Rio de Janeiro nach, keine Ahnung, New York oder sowas, und zwar von, ich weiß nicht, Berlin aus, und das irgendwie 1950 oder 1960. Aber so viel hat sich seitdem eben am PNR, ne, Passenger Name Record und sowas auch nicht geändert. Und deswegen meine Frage eingangs, hast du manchmal mit diesem Buchungssystem zu tun? Weil ich weiß, du bist ja zum Beispiel auch in Wildau, ne, als Professorin oder als Dozentin unterwegs. Das sieht ja schon immer noch so ein bisschen aus wie 1970, ne? Wenn man den Leuten über die Schulter guckt.
Ja, das stimmt. Also ich mache das auch ab und zu mal über die Schulter gucken, aber das ist ja eine Komplexität für so ein Check-in-System, die, glaube ich, auch gar nicht mehr nötig ist, zumindest für den Anwender, der am Check-in-Service sitzt. Mhm. Was da auch, glaube ich, Einarbeitungsgeschichten braucht, um diese unterschiedlichen Check-in-Systeme
dazu
lernen.
Naja, um diese Terminals bedienen zu können, da gibt es ja spezielle Schulungen und Scheine.
Genau,
ne?
Also genau.
Das muss man dann schon machen. Ne?
Genau, ja, klar. Aber die sind halt so umfangreich, weil vielleicht auch das System gar nicht so anwenderfreundlich ist, wie es heutzutage sein könnte.
Nee, das ist überhaupt nicht anwenderfreundlich. Also ich meine, ich bin ja nur, also ich gehe jetzt auf die 50 zu, ne? Und ich habe damals Computer gelernt, so mit MS-DOS. Ne? Und da musste man dann so CD drücken, wenn man irgendwie das Directory changen möchte, ne, einen anderen Ordner möchte. Und das war ja auch alles nur so per Zeichen,
okay,
ja, auf dem Bildschirm. Und dann, ne, MD ist dann irgendwie, ne? Und das musste man alles lernen. Und genau so ist das ja im Wesentlichen, wenn man da irgendwie über diese Legacy-Systeme irgendwie was buchen oder ändern oder umbuchen oder sowas will. Also das ist schon krass.
Ja. Also ich habe auch noch Snake auf dem Nokia gespielt, aber da kann ich jetzt nicht mitreden, ne?
Nee, aber so ungefähr sieht das ehrlich gesagt immer noch aus. Ich fand jetzt auch interessant, dass es aber offensichtlich ja auch ganz viele verschiedene Systeme gibt,
ja, genau,
die dann funktionieren, weil ne, zum Beispiel der Flughafen Berlin hat gesagt, ja, bitte macht Online-Check-in, der geht. Ne? Aber selber Check-in geht halt nicht. Auch ein bisschen seltsam. Aber naja, war ein großes Thema. Die Woche läuft auch irgendwie immer noch so im Hintergrund. Mal gucken, was dann dabei rauskommt. Das sind im Wesentlichen, ich sag mal so, die großen Themen der Woche gewesen. Lass mal vielleicht auch noch ein bisschen mehr über Private Wings reden oder über dich. Also was ich total spannend finde, ist, dass du mal gesagt hast, dass du eigentlich gar nicht in die Luftfahrt wolltest und jetzt sitzt du hier und bist Vertriebschef in einer Airline. Wie kam es denn dazu?
Naja, ist nicht so, ich wollte nicht in die Luftfahrt, sondern ich hatte erstmal grundsätzlich die Idee, was anderes zu machen. Ich habe in meiner Jugend relativ viel gekellnert und auch in so einer eher Event-Location in einem Fürst-Pückler-Park. Und hatte immer so die verschiedenen Events gesehen und fand das mega spannend und wollte daraufhin Eventmanagement studieren.
Ja.
Das habe ich auch gemacht in Ravensburg und wollte dual studieren, was halt in der Zeit nur in Ravensburg ging. Und bin eigentlich, muss man ehrlich sagen, diese Liste von den Partnerunternehmen durchgegangen, die man als dualer Student dann so bekommt. Und habe mir dann verschiedene Unternehmen angeguckt, habe mich wirklich deutschlandweit überall beworben. Hatte auch verschiedene Gespräche bei verschiedenen Messeunternehmen, ne, weil es hieß, es war Studiengang BWL, Messe, Kongresse und Eventmanagement. Ah, okay. Das heißt, meine Kommilitonen kamen eigentlich zu, ich sag mal, 70% von Messeunternehmen.
Ja.
Und dann noch so 20% von Eventagenturen und dann vielleicht so der Rest, die 10% von Dienstleistern. Und ich bin halt zu einem dieser Dienstleister gegangen, nämlich zu einem Charterunternehmen, also zu einem Charterbroker, also einem Vermittler, und habe da mein duales Studium gemacht und das war halt in dieser Bewerbungsphase so total anders, als wenn man in so eine Messegesellschaft geht, wo man halt ne, Personalnummer 500X ist.
Ja.
Oder halt in dieses damals noch relativ junge, sehr internationale, aufgestellte. Ne? Ich bin da reingekommen. Ehrlicherweise, ich wusste damals erstmal gar nicht genau, was machen die eigentlich? Die machen irgendwas mit Flug und irgendwas mit Event und der eine spricht Englisch, der andere spricht Spanisch und fand ich super spannend. Ne? Ja. Genau. Und so bin ich
ins kalte Wasser gesprungen sozusagen.
Ja gut, und nach einem Abitur sollte man auch mal irgendwie ins kalte Wasser springen. Ja.
Cool.
Und so kalt war das Wasser gar nicht. Und so bin ich zur Fliegerei gekommen und bin auch geblieben.
Weißt du, letztendlich machst du doch jetzt auch noch Eventmanagement, oder?
Das ist es halt, ne? Ja. Ich mache jetzt immer noch Eventmanagement auf die eine oder andere Art. Ich versuche, und das finde ich so spannend, ganz viele von meinen alten Kollegen so aus der Brokerzeit fragen mich immer, oh, findest du jetzt lieber besser im Brokerage oder jetzt bei einer Fluggesellschaft? Und ich muss ehrlich sagen, ich finde Fluggesellschaft spannender, weil ich das Endprodukt stärker beeinflussen kann.
Mhm.
Ja, also ist das Endprodukt jetzt vom Service her, wie werden die Passagiere empfangen, aber auch das Ganze drumherum und sei es nur ein Absperrband für die Propeller. Aber auch das kann man alles schön machen und das ist so dieses, ja, wir haben im Studium haben wir immer gesagt, so das Drumherum eventifizieren.
Ja.
Genau, und das macht mir halt immer noch Spaß, das Schönmachen und diese Detailarbeit dann auch, ja.
Detailarbeit. Ich habe auch viele Jahre meines Lebens mit Eventmanagement verbracht.
Ah, okay. Ja, was hast du gemacht?
Naja, ich war ja hier mal bei der GASAG in Berlin, also okay. Der lokale Gasversorger hier, habe eine tolle Ausbildung genossen. Und da war ich auch im Messebauteam, ne, und habe auch sehr viel Veranstaltungen organisiert.
Ja.
Und deswegen weiß ich, zum Schluss fehlt ein Klebeband, und zwar ein doppelseitiges. Ne?
Das Gaffer muss dabei sein.
Ja, habe das bis heute immer noch mit in meinem Filmkoffer und sowas. Ne?
Ja.
Also das ist schon eine tolle Sache. Und also letztendlich, klar, ja, also jeder Flug ist ein Event. Ne? Also so kann man es eigentlich sehen. Ja? Ja. Also im Vergleich dazu, ich sag mal, wir wollen es jetzt mal nicht so hoch aufhängen, aber zum Produkt ist halt so ein Service. Und Luftfahrt ist halt Service, ne? Ja. Ist halt ein Event, klar.
Ja, du hattest ja früher auch noch diese, also ich sag jetzt früher ist bei mir so vor Corona.
Ja.
Ist bei mir früher, hattest du ja auch noch ganz oft diese Car-Lounges, ne? wenn dann ein neues Auto präsentiert wurde.
Ah, okay. Das gibt es gar nicht mehr?
Nee, das gibt es in der Größe gibt es relativ selten, ne? Dass du halt wirklich gefühlt aus ganz Europa, teilweise weltweit, an einem speziellen Hub, meistens war es Spanien oder Griechenland oder Italien oder sowas, ne? wo es halt man noch schön machen kann, da die Händler einlädst, um die halt wirklich 2-3 Tage auf das Produkt zu trimmen.
Ach so, die Händler gar nicht jetzt Presse oder so, weil das, glaube ich, gibt es wahrscheinlich das, immer noch. Nur das die kommen wahrscheinlich teilweise nicht mit einem Flugzeug.
Ne? Ja, das gibt es teilweise noch. Aber früher waren es auch viel die Händler. Und das ist, das ist in der Größenordnung viel auch weggefallen. Und da kannst du es natürlich, ne? Das ist ja sehr zeitkritisch immer gewesen. Ne? Du hast ja die Leute irgendwie 2-3 Tage vor Ort und in diesen 2-3 Tagen musst du denen so viel wie möglich über dieses Produkt, über dieses Auto, ich sag jetzt mal, beibringen. Und da ist dann natürlich die Frage, wie kannst du diese Flugzeit, diese Reisezeit am besten nutzen, um vielleicht auch schon die ersten Informationen rüberzubringen, die ersten Gespräche stattfinden zu lassen.
Mhm. Naja, und das habt ihr auch alles organisiert früher. Und heute gibt es das nicht mehr. Also
in meinem früheren Job habe ich
das. Achso, in deinem früheren Job als Broker.
Genau.
Okay. Ja, ich kann mich erinnern an so Fotos auch, ne, wo dann ja das Ganze, wo dann die ganze Kabine irgendwie gebrandet wurde oder sowas.
Genau.
Und manchmal ja sogar das Flugzeug dann auch von außen. Ne?
Also ja, schon, da kannst du total tolle Sachen machen.
Kein Ende, ne?
Ja, ja. Und das geht bis zur Serviette, kann das gehen. Klar, da kannst du natürlich unheimlich viel machen, aber jetzt in der aktuellen Zeit ist da schon wirklich eher die Sparmaßnahmen angesagt.
Ja, unglaublich. Aber so entwickelt sich immer alles weiter.
Mhm.
Ich fand das ganz toll, dass du heute hier bist. Vielen Dank für die vielen Informationen, die du hier auch gegeben hast.
Gerne.
Ich finde das immer super spannend, direkt aus der Branche dann mal eine Einschätzung zu bekommen, dass es vielleicht auch gar nicht so einfach ist, wie man sich das immer vorstellt, dass dann halt einfach irgendeine Airline irgendwas fliegt, ne? sondern dass es eben immer ganz, ganz viele Dinge gibt, die dabei zu beachten sind. Und ich glaube, das ist heute ganz gut rübergekommen.
Das ist schön. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
Auf alle Fälle. Ja. Also schön. Nächstes Mal, wenn Alex wieder im Urlaub ist, dann sage ich Bescheid.
Okay, darf ich wieder einspringen? Sehr gut.
Ja? Guck mal, wir haben jetzt auch gar nicht so viel über Fußball geredet.
Da bist du doch verschont geblieben.
Ja, ein Glück. Ja. Ja. Nee, ich kann das immer nicht. Und dann sitzt Alex immer da drüben, wo du jetzt gerade sitzt und erzählt mir irgendwie wieder irgendwas von Chelsea oder von irgendwie jetzt war in London auch bei irgendwas Crystal Palace oder sowas. Das sagt mir alles gar nichts. Ich kann das dann immer gar nicht. Ich kann das immer gar nicht fühlen. Aber also, ich kann ja vielleicht schon mal so viel verraten, wenn Alex dann jetzt wiederkommt, ja, dann hat er ganz viel zu erzählen, auch nochmal zum Thema Ransomware, weil der ist nämlich genau an dem Samstag von Berlin geflogen und das hat alles überhaupt gar nicht geklappt. Ich glaube, der ist jetzt in Kanada und der hat seinen Koffer nicht.
Oh,
ja.
Okay.
So ist
es. Ja gut, man steckt ja eh alles ins Handgepäck, was wichtig ist.
Natürlich, ja. Das möchte man eigentlich meinen, dass er das weiß, oder?
Ja, ja? Wird er bestimmt.
Ja, das wird er wahrscheinlich gemacht haben. Also ich frage ihn dann. Vielen herzlichen Dank, Lisa Marie Erb.
Danke dir für Danke die Einladung. Dir.
Ich wollte ja eigentlich noch was auf Sorbisch lernen.
Ich bin da so ziemlich raus, muss ich sagen. Ich habe ja bis zum Abitur Sorbisch gelernt.
Ja, aber so ist das, wenn man aus Cottbus kommt. Ne?
Letztes Mal den Sorbischen Rundfunk wieder eingeschaltet.
Gibt's das, boah. Ja?
Ja, ja, klar, vom RBB.
Aber du kannst auf alle Fälle sagen, irgendwie so, auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal oder so. Ne?
Ja, na sasso wie genia kann ich sagen.
An alle von euch, na sasso wie winden, ich kann's nicht. Abonnieren, Sternchen geben, hat mir ganz viel Spaß gemacht. Lisa Marie Erb, vielen herzlichen Dank.
Na sasso wie genia.
Na sasso wie genia.
Na sasso wie genia.
Nein, lieber nicht nochmal.
Du kannst auch Ashtovichigo sagen, das heißt tschüss bis morgen.
Ashtovichigo,
genau.
Nächste Woche.
Nächste Woche, genau.
Wojo.